Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge bei der Podcast AG. Mein Name ist Matthias Komsa und gleich werde ich euch über das Thema Gesellschaftskritik mehr Informationen liefern. Aber bevor wir zum Kern der Sache ankommen, muss erstmal klar gemacht werden, was man generell unter Gesellschaftskritik versteht. Eigentlich kann man das unter vielen Aspekten verstehen, aber als zentrale Bedeutung sieht man Gesellschaftskritik als das Verüben von Kritik an der Gesellschaft, oft zu finden in einem sozialen System. Wichtig ist noch zu wissen, dass es keine genaue Angabe gibt, was Gesellschaftskritik beinhalten soll und was sie konkret ausmacht. Falls das euch noch nicht klar ist, was das jetzt heißt, ist es kein Problem. Im Laufe der Folge werde ich den Konzept dahinter genau unter die Lupe nehmen. Als Wort selbst schaut man sich das Wort Kritik an. Kritik bedeutet nichts anderes als eine Beurteilung über ein Verhalten oder über eine Person, auch wenn das meist nicht so einfach ist. Und unter diesen Kriterien setzt sich auch die Gesellschaftskritik auseinander. Nur, dass man auf das Kollektive eingeht. Einfacher gesagt wird die Gesellschaft als ein Ganzes in Betracht gezogen. Also fokussiert man sich nicht über einzelne Personengruppen, auch wenn sie der Gesellschaft beeinflussen. Eine der Fragen, die heute geklärt werden müssen, ist die folgende: Wo hat Gesellschaftskritik ihren Ursprung? Die Ursprünge der modernen Gesellschaftskritik reichen wenigstens bis in die Zeit der Aufklärung zurück. Sehr wahrscheinlich aus dem Deutschunterricht ist euch bekannt, dass das Streben nach Freiheit und Vernunft in der Zeitspanne vom Jahre 1720 bis zum Jahr 1800 Leitmotive für die Kritik an der vorherrschenden Ordnung waren. Darunter gehörten gesellschaftliche Hierarchien, staatliche Systeme oder die Kirche. Die wichtigste Herrschaftsform war in der Zeit der Absolutismus, extrem stark in Frankreich ausgeprägt, und Jean-Jacques Rousseau legte damals den Baustein der französischen Revolution. Rousseau stellt sich in seinen staatstheoretischen Texten die Frage, wie ein von Natur aus wildes und freies Individuum seine Freiheit behalten kann, wenn es aus dem Naturzustand in den Zustand der Gesellschaft eintritt, beziehungsweise diesen Zustand begründet. Einfacher formuliert hat er sich die Frage gestellt: Haben Menschen dieselben Rechte, wenn sie Teil der Gesellschaft werden? Ab dem Zeitpunkt hat er bereits klar gemacht, dass der Mensch als Naturzustand, also seit der Geburt, über Menschenrechte verfügt, die aber nicht eingehalten werden. Und das war während des Absolutismus in Frankreich im 18. Jahrhundert tatsächlich so. Man muss sich nur die Bauern des dritten Standes anschauen, die kein vernünftiges Leben führen konnten, weil sie sehr viele Steuern bezahlen mussten und jeden Tag ums Überleben gekämpft haben. Das weicht zwar von dem eigentlichen Thema ab, aber das ist als Hintergrundwissen durchaus wichtig. Worauf ich mich eher fokussieren möchte, ist das Verhalten der Gesellschaft in der Französischen Revolution. Bevor ich aber damit anfange, ergänze ich noch dazu, dass die Französische Revolution aus deutlich mehreren Gründen als die Aufklärung durch Rousseau stattgefunden hat. Wie zum Beispiel die Erntekrise und die Forderungen nach einem gerechten Preis für Getreidepreise im Jahr 1789. Das fehlende Mitspracherecht des dritten Standes in der französischen Politik während der Krisenzeiten war auch ein wichtiger Grund für die Französische Revolution. Aber der wichtigste Grund und gleichzeitig deren Ziel war es, das ungerechte Staatssystem komplett neu zu reformieren. Das Jahr 1789 besiegelte den Beginn zahlreicher Kämpfe für die eigene Freiheit und Rechte. Französische Bauern, die damals mehr als 95% der Bevölkerung ausmachten, wollten nicht mehr unter diesen Umständen leben und durch ihre Angriffe feierten sie einen politischen Erfolg nach dem anderen. Das war eine der Antworten auf die Ungerechtigkeit, die sie während der Zeit des Absolutismus erlitten. Eine Forderung nach Freiheit und nach Gerechtigkeit. Man kann ebenso innerhalb der Gesellschaft von einem Ruf nach Zusammenhalt sprechen. Denn nur zusammen haben sie eine richtige Armee formiert und die Feudalherrschaft besiegt. Die Französische Revolution endete 1799 mit der Machtübernahme von Napoleon Bonaparte und die Bevölkerung reagierte sehr gut darauf, da auf das Wohl derer geachtet wurde und Zusammenhalt herrschte. Aber das war einige Jahre zuvor nicht so. Die Jakobinerherrschaft hatte eine beängstigende Wirkung auf die Gesellschaft und hielten die Freiheit weiterhin eingeschränkt. Jeder, der die Revolution anfeindete, musste hingerichtet werden. Zu diesem Verhalten der Jakobiner kann man Kritik üben. In einer so wichtigen und mächtigen Bewegung wie die Französische Revolution, wo praktisch ein ganzes Land um ihre individuelle Freiheit und um ihre Menschenrechte gekämpft hat, gab es diese Gruppe, die zwar diese Idee ebenso vertritt, aber noch mit den alten gewaltigen Methoden durchgesetzt haben. Sie haben nicht auf die Menschen geachtet und auf deren Forderungen, sondern sie haben das durchgesetzt, was sie für richtig gehalten haben. Die Französische Revolution dient als Vorlage für spätere Revolutionen in ganz Europa, wie zum Beispiel die Märzrevolution 1848-49. Ebenso entstanden aufgrund der Unzufriedenheit der Bevölkerung. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, dass es gerade eher eine reguläre Geschichtsstunde ist. Und ihr fragt euch sicherlich, warum ich die Französische Revolution als Beispiel genommen habe. Die Französische Revolution ist das perfekte Beispiel zur Darstellung einer Antwort auf gesellschaftliche Probleme, die zur Last der ganzen Bevölkerung beitragen. Eine Gesellschaft kann in bestimmten Situationen auf verschiedenen Wegen reagieren. Aber es gibt nie eine sogenannte richtige Variante, was auch immer das heißen mag. Wie am Anfang schon gesagt, beruht sich Gesellschaft auf das kollektive Verhalten und in der Französischen Revolution haben nicht nur einzelne Bauern gekämpft und somit einen kompletten Staatssystem umgeändert, sondern ein ganzes Volk, welches unzufrieden mit ihrer Situation war und deshalb auf diese Situation, in dem Fall, mit Gewalt reagiert hat. Um das kurz zu fassen, hat diese Welt vieles erlebt. Und innerhalb der Gesellschaft jeden Volkes, jeden Landes oder jeden Kontinents gab es Zeiten, wo es große Unzufriedenheit gab und das Verhalten der Mächte viele Reaktionen ausgelöst haben. Es gibt genügende Beispiele, die genauer unter die Lupe genommen werden können. Allein die beiden Weltkriegen bilden das schlimmste Elend der Bevölkerung weltweit ab. Heutzutage könnte man verschiedene Aspekte auf einer ähnlichen Art und Weise betrachten. Es gibt zahlreiche Themen, worüber sich man streiten kann. Ob die Gesellschaft eine Reaktion zeigt. Und es ist wichtig zu wissen, dass solche Reaktionen für jeden anders zu bewerten sind und daher die gute oder die schlechte Reaktion je nach Person immer abweichen kann. Reaktionen sehen wir, nicht nur heutzutage, sondern auch früher, meist durch Proteste, die eine bestimmte Problematik hervorheben und gleichzeitig wird nach einer langfristigen Lösung gefordert. Es kann durch Proteste die Politik angesprochen werden oder die Gesellschaft selbst. In dem zweiten Fall kämen wir zurück zum Appell nach Zusammenhalt. Denn je mehr Menschen sich anschließen, desto höher wird die Aufmerksamkeit. Allerdings geht es darum tatsächlich auch. Es ist meiner Meinung nach ein Problem, dass Menschen heutzutage sich immer noch Sorgen machen müssen, ihre Meinung frei zu äußern, da sie Angst haben, dass sie sehr viel Kritik bekommen werden. Und das, ich wiederhole, kann jeder anders sehen. Und zu guter Letzt werdet ihr noch ein Interview mit einem Schüler aus der Q1 hören, welcher die wesentlichen Aspekte der Aufklärung und der Französischen Revolution genau unter die Lupe nimmt. Viel Spaß beim Zuhören! So Leute, wir kommen zum Interview, zum angesagten Interview. Und ich habe hier einen Gast, der sich besonders mit Geschichte auseinandersetzen kann. Und das können wir sehr gut mit unserem Thema, also Gesellschaftskritik, in Verbindung setzen. Und kannst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin der Julius, ich bin in der Q1 und ich würde mal sagen, ich kenne mich ein bisschen mit Geschichte aus, jetzt nicht ganz viel. Und ja, und ich hoffe, dass ich euch heute auch ein paar Themen dann so näher bringen kann.
Okay, danke schön, Julius. Wir besprechen heute, wir machen heute einen kurzen Exkurs in die Zeit der Aufklärung. Was sind so Basisinformationen, die die Zuhörer vielleicht wissen sollten?
Ja, also bevor wir uns überhaupt richtig mit der Aufklärung beschäftigen sollten, müssen wir erstmal das damalige politische System vor der Aufklärung verstehen, also den sogenannten Absolutismus, der damals vor allem in Frankreich, allerdings auch anderen Staaten sehr vertreten waren. Und dieser Absolutismus führte dann ja auch zur Französischen Revolution, die ihr vielleicht schon aus dem Geschichtsunterricht kennt.
Das ist richtig.
Und aber was ist überhaupt der Absolutismus? Ihr könnt euch den Absolutismus wie eine Pyramide vorstellen. Ganz oben stand der König, der allmächtige, vom Gott berufene König, der alle Macht hatte. Darunter gab es drei sogenannte Stände. Der erste Stand ist der sogenannte Klerus, also die Kirche. Dazu gehören der Bischof, die Priester. Der zweite Stand, das waren die Adligen, also die Menschen von hoher Geburt, Fürsten, Grafen und so weiter. Und dabei unterschied man allerdings zwischen den Personen, die aufgrund ihrer familiärer Herkunft zu dem zweiten Stand gehörten und welche aufgrund ihrer besonderen Reichtums von dem König in den zweiten Stand erhoben wurden. Und der dritte Stand, der ungefähr 97% der französischen Bevölkerung ausmachte, also eine ganze Menge, das war der Rest. Also Bürger, Bauer, alles eigentlich. Es kam sogar vor, dass manche Kaufmänner, die zum dritten Stand gehörten, reicher waren als der König selbst.
Und wie kam es dazu zustande?
Weil die französische Krone hatte damals sehr viele Schulden, auch aufgrund verschiedener Kriege in der Vergangenheit, aber auch wegen dem verschwenderischen Lifestyle der damaligen König und Königin Marie Antoinette. Und deswegen kam es halt durchaus vor, dass dann besonders erfolgreiche Kaufmänner mehr Geld hatten als das Land selbst. Stellt euch das mal vor.
Und wie würdest du sagen, wie haben sich diese Stände verhalten, also quasi in der Gesellschaft? Wie waren die Verhältnisse? Man weiß ja, dass 97% der Leute
wirklich sehr arm waren und wirklich gar keinen Besitz hatten und gar keine Rechte hatten. Aber kam es danach zu Konflikten oder was hat das ausgewirkt innerhalb der Gesellschaft?
Naja, du musst halt verstehen, die 97%, der dritte Stand, die hatten quasi null Macht. Die konnten nichts entscheiden und häufig waren das ja auch, mussten ganz viele Steuern zahlen an den ersten Stand, an den zweiten Stand, sodass kaum zum Leben reichte. Und infolgedessen kam halt mehr und mehr Widerstand auf und dann, dies führte dann ja auch zur Französischen Revolution im Jahr 1789 und der Rest ist ja Geschichte.
Genau, das ist richtig. Aber jetzt kommen wir wirklich zum Punkt der Aufklärung. Ja. Was ist da passiert? Welche wichtige Leute haben einen Einfluss?
Wir müssen verstehen, dass die Aufklärung sehr wichtig war für die Französische Revolution, denn sie zeigte den Menschen auf, dass es auch Alternativen zu diesem Absolutismus gab. Alternativen zu diesem Ein-Mann-Staat. Und dabei spielten halt vor allem Philosophen eine Rolle. Ich würde jetzt mal Immanuel Kant nennen, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Charles de Montesquieu. Solche Menschen, die haben wichtige Meilensteine gelegt für diese Revolution. Und nur mal zur Vorstellung, vor allem Charles de Montesquieu und Jean-Jacques Rousseau haben das politische System, in dem wir heute leben, das heute bei uns gilt, entscheidend geprägt. Und das schon vor fast 300 Jahren.
Gab es wichtige Motive, die in der Zeit der Aufklärung durch diese Philosophen geprägt worden sind?
Eine der entscheidenden Punkte dieser Philosophen war nämlich, dass, obwohl es jetzt für uns natürlich selbstverständlich klingt, dass alle Menschen gleich sind und dass alle Menschen frei sind. Das wurde sozusagen als Gesetz der Natur von diesen Philosophen proklamiert, dass alle Menschen frei und gleich sind und dass sie freiwillig ihre Macht auf einen Vertreter sozusagen übergeben können, der dann fair und unabhängig über Verbrecher und richten kann. Aber genauso sollen die Menschen die Möglichkeit haben, sich gegen diese Herrschaft, falls diese sich gegen das Volk richtet, aufzulehnen.
Würdest du das heute genauso sehen? Also, dass alle Menschen frei und Menschenrechte haben?
Naja, es ist schwierig. Ich meine, wir haben Glück, hier zu leben in Deutschland. Ich meine, wir haben viele Rechte, wir leben in einem stabilen Staat und der Staat hilft uns ja auch. Aber es gibt ja durchaus viele Länder, in denen das nicht so ist, in denen nicht alle Menschen dieses Luxus haben, den wir hier haben, auch wenn manchmal gar nicht wahrnehmen. Und um zu sehen, wo diese Rechte nicht mehr gelten, da kann man ja zum Beispiel unter anderem nach Afghanistan blicken, zur Taliban-Herrschaft, wo ja viele Menschen, viele Frauen auch nicht diese ganzen Rechte haben, die wir hier, die alle hier genießen können.
Da, wir können einfach nur wertschätzen, was die Philosophen in der Zeit der Aufklärung gesagt haben, dass jeder das Recht hat auf ein freies Leben, auf eine freie Entscheidung, auf eine freie Entwicklung des eigenen Lebens. Und an der Stelle würde ich mich ganz herzlich bei dir, Julius, bedanken. Das war wirklich ein sehr informatives Interview und ich glaube, die Zuhörer werden auch vieles mehr wissen. Ja.
Und wir sollten auch nochmal die Philosophen wertschätzen, dass sie diesen Weg geebnet haben für uns in die heutige Welt. Ein viel größerer Meilenstein ist, als heute auch manchmal wahrgenommen wird.
Richtig. Vielen Dank, Julius.
Ja, sehr gerne.
Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Folgt uns auf Social Media, überall Kuvencast. Stay tuned for more.